Wir waren als Familie, also Christiane, so ungefähr vor 3 Wochen in Chemnitz mal in der Innenstadt. Und da kommt nicht so oft vor, ne, von Nordmannsdorf aus. Und da waren dann schon so Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt, ne? So Hütten waren da schon aufgebaut und sowas, ne? Und war aber noch nicht eröffnet, also es war alles in Vorbereitung, alles schön leer. Wer von euch war denn seitdem auf dem Weihnachtsmarkt, mal in Chemnitz? Ja, es sind doch einige hier, die das erlebt haben. Ich war noch nicht dort, also das habe ich mir geklemmt, bin da nicht so Fan, aber ich musste mal ins Chemnitz Center dieser Tage. Am Montag war ich im Chemnitz Center. Und da dachte ich mir schon, das wird voll. Und da dachte ich mir, gehst du mal zu einer Zeit, wo bestimmt noch nicht so viel los ist, ne? Montag früh um 10. Und da habe ich mich auch mal richtig verschätzt. Es war knackevoll, die ganze Mall, ne? Also, das ist so Polonaise, ne? Kennt ihr das so? Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Adventszeit 2020 erinnert. 5 Jahre her. Ja, erinnert sich noch jemand? Musste ich mal dran denken, diese Woche, damals herrschte ja Corona, da war Lockdown. Ja, das traf uns so als Gesellschaft richtig hart. Ja, kein Weihnachtsrummel wie sonst. Ja, kein hektisches Geschenkesuchen in den letzten Tagen so, ne? Also Männer, wir haben noch 2,5 Tage Zeit. Ja, und kein Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt, die Gesellschaft stand am Abgrund. Da drängt sich mir so die Frage auf, auch in diesen Tagen, wie viel Weihnachten steckt eigentlich noch in dem Weihnachten so um uns herum? Ja, auch wir können dem üblichen Rummel ja nicht entfliehen. Ja, aus jedem Radiosender, an vielen öffentlichen Plätzen dudelt da so Popmusik zum Fest. Oh, du Fröhliche, habe ich ganz oft gehört dieser Tage. Ja, auch im Fernsehen bei Werbung und so, ne, jeder benutzt das und so. In Kaufhäusern, alles glitzert so im Lametta-Glanz und unter Einsatz von Unmengen von Lichterketten. Manchmal habe ich den Eindruck, Weihnachten wurde von den Stromanbietern erfunden, damit die nochmal einen Umsatz richtig anschieben. So, ne? Und an manchen Weihnachtsmärkten, ich weiß nicht, wie das hier in Chemnitz ist, aber in Leipzig weiß ich es, da gibt es ja so in einer verschämten Ecke so eine kleine Krippenszene, ja, im liebevoll gestalteten Märchenwald. Ja, da hast du da die Krippe und dann hast du dort Frau Holle und Rotkäppchen und so, ne? Ich weiß nicht, wie das in Chemnitz ist, aber in Leipzig war das so. Also Märchenwald, ne? Und ich wundere mich nicht, dass sich diesem Rummel manche ganz bewusst entziehen. Als ich noch in einem Betrieb gearbeitet habe in Leipzig, da hatte ich einen Kollegen, der hat sich jedes Jahr tierisch darüber aufgeregt. Er hat gesagt, also er macht da überhaupt nichts mit, auch wenn wir Weihnachtsfeier im Betrieb hatten, so hat er sich alles geschenkt. Ja? Wenn ich aber auch so jemanden kennt. Es gibt ja auch ganz viele, die gerade in diese Zeit zu ihren Urlaub legen und dann nach Teneriffa und was weiß ich wohin in Urlaub fliegen, damit sie diesem Rummel hier entfliehen. Witzigerweise kommt der Rummel hinterher. Ich habe jetzt gehört dieses Jahr, dass da in Mallorca jetzt irgendwie Streit wegen Weihnachtsmarkt gab, ne? Dass sie das nicht wollen, aber da der deutsche Gastronom, der will das. Aber gibt's Leute, die entfliehen diesem Rummel richtig, ja? Und viele haben auch arge Probleme mit dieser Harmonieerwartung zu Weihnachten, so Stichwort Fest der Familie oder Fest des Friedens. Ja, die sagen dann, und nicht ganz ohne Recht, ja, dass es keinen Sinn macht, sich das ganze Jahr zu streiten über die Weihnachtstage. Da soll dann plötzlich alles Friede, Feuer, Eierkuchen sein. Dafür habe ich Verständnis, ehrlich gesagt, für so eine Meinung. Also wenn ich jetzt kein Christ wäre, würde ich wahrscheinlich auch zu dieser Fraktion gehören. Ja, so ist mir allerdings Weihnachten schon wichtig. Aber eben nicht wegen dem ganzen Glitzer, den Kerzen und den passenden Popmusik, sondern weil Gott uns mit diesem Ereignis, mit Weihnachten, immer wieder an sein erfülltes Versprechen auch erinnert, dass er den Retter gesendet hat. Er uns Menschen einen Weg geöffnet hat, um wieder echtes Leben zu empfangen. Ich hatte euch so ein Weihnachtsbild, das habe ich vergessen, seht ihr? Weihnachtsmarktbild, so sieht's aus. Ne? Aber wir wollen ja das, oder? Wir wollen das. Wisst ihr, wenn unsere Weihnachtsfeste das widerspiegeln würden, da könnte ich mir vorstellen, dass manche der Weihnachtsskeptiker einen neuen Zugang dazu finden könnten. Ja, ich habe jedenfalls damals mit meinem Kollegen, der da so Weihnachtsverweigerer war, mal drüber geredet. Ja, und der war eigentlich da ganz offen dafür, für das, was eigentlich dahinter steht. Und die Frage, die für mich, aber vielleicht auch für uns so ein Stück dahinter steht, ist, prägt der Glaube unser Leben? Prägt der Glaube unser Leben? Ja, unser Glaube wird nur andere Menschen überzeugen und für sie anziehend sein, wenn sie sehen, dass er an unserem Leben Auswirkungen hat. Das übliche Weihnachtsfest, ja, ist in seiner Form uns herum eigentlich der Gegenentwurf. Man feiert ja etwas, an das man gar nicht glaubt. Jesus, der Retter, das ist den meisten um uns herum fremd, oder? Man feiert doch nicht Weihnachten, weil Jesus der Retter ist. Deshalb wird Weihnachten umgedeutet mit Weihnachtsmann als Lichter, Familien- und Friedensfest und so weiter. Und deswegen möchte ich uns mal heute unterhalten über das Thema Glaube, der Leben prägt. Können wir sagen, das ist ja jetzt gar nicht speziell weihnachtlich, das stimmt. Ja, aber es sollte eigentlich das ganze Jahr gelten, aber Weihnachten eben auch. Ja, gerade zu diesem Fest, das in unserer Gesellschaft so verankert ist. Ich finde es immer eine gute Chance eigentlich. Ja, Weihnachten ist akzeptiert und Menschen haben eine Beziehung dazu und man kann da durchaus mal ins Gespräch kommen oder so, was es eigentlich bedeutet, etwas Wichtiges vermitteln. Und dazu braucht es, dass unser Glaube authentisch ist, das heißt nachvollziehbar für andere. Wisst ihr, wir leben eigentlich unsere Gesellschaft mit einer Lüge, die ganze Welt um uns herum prägt. Und diese Lüge lautet, Glaube ist Privatsache. Schon mal gehört? Glaube ist Privatsache, ne? So wird es gesagt. Und diese Aussage ist ja die Fortführung oder auch Steigerung von etwas, was einmal Friedrich der Große gesagt hat, ne? Friedrich II. Von Preußen. Der hat gesagt, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Haben wir in der Schule gelernt. Also wir jedenfalls, kann mich erinnern. Ja, jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Und der Hintergrund dieser Aussage bei Friedrich dem Großen waren die Religionskriege, ja, die ja 2 Jahrhunderte lang Millionen von Menschenleben gefordert haben. Die haben sich den Kopf eingeschlagen, deswegen, wie man also Gott verehrt. Und das will ja heute niemand von uns, oder? Das will niemand, jemand anderen mit Gewalt zu etwas zwingen, zu dem er kein volles Ja hat. Und in Bezug auf den Glauben an Gott kann ich das in der Bibel auch nicht finden. Ja, solche Ansprüche, alle müssten dasselbe glauben und denken, das sind solche mittelalterlichen Ansprüche von Urbi et Orbi, ne? Also alles in der Welt, die da in den Religionskriegen das gefunden haben. Jesus hat niemanden zu etwas gezwungen, kann ich nicht entdecken. Jesus hat niemanden zu etwas gezwungen, aber er hat zu einem neuen Leben mit Gott aufgerufen. Ja, und hat geworben, sich Gott zu öffnen, den durch Schuld vor Gott entstandenen Schaden im eigenen Leben heilen zu lassen. Das finden wir in der Bibel. Ja? Gott ruft durch Jesus Christus, kommt zu mir, kehrt um, lasst euch eure Schuld vergeben. Unsere Gesellschaft verwehrt uns nun allerdings mehr oder weniger diesen öffentlichen Ruf, ja, mit der Behauptung eben, Glaube ist Privatsache. Im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass Informationen über den Glauben, in welcher Form auch immer, in der Öffentlichkeit nichts zu suchen haben. Ja, es gilt als intolerant, einen Glauben zu verkünden, eine Wahrheit zu bezeugen, den Anspruch zu formulieren, dass wir vor Gott für unser Leben, Denken, Reden und Handeln verantwortlich sind. Ja, da müssen Kreuze aus Schulräumen und Gerichtssälen entfernt werden. Gespräche unter Arbeitskollegen über den Glauben können eine Abmahnung nach sich ziehen. Das ist alles schon passiert. Ja, ethisches Handeln entsprechend Gottes Wort kann persönliche Konsequenzen wie Entlassung oder Strafverfolgung nach sich ziehen. Ja, was meint ihr wohl, was für persönliche Konsequenzen das hätte, wenn ein Lehrer im Schulunterricht neben den Evolutionstheorie gleichberechtigt die Schöpfungslehre lernen würde? Was wären da? Der wäre aber nicht mehr lange Lehrer. Na, die Botschaft und die Forderung unserer Gesellschaft ist, was du in deiner Freizeit glaubst, ist uns egal, aber wir erwarten in der Öffentlichkeit Anpassung. Das ist eigentlich das, was uns gegenübersteht. Ja, und es ist wahrscheinlich immer noch besser, als für seine Überzeugung Kopf zu verlieren, ne? So wie es früher war. Und vielleicht deshalb stehen wir Christen als Gemeinde dem auch so willig gegenüber. Ja, wenn wir einmal ehrlich sind, haben wir uns darauf eingelassen. Wir stehen in der Gefahr, unseren Glauben in der gesellschaftlichen Nische, ja, des freikirchlich-christlichen Blase so zu leben. Ja, in unseren Versammlungen reden wir über Glauben, wie er sein müsste und was sein könnte, danach zu leben. Und in unserem Alltag, ja, im wahren Leben, da stehen wir dann schon in der Gefahr, uns den Maßstäben unserer Umwelt anzupassen. Denn Glaube ist ja Privatsache, oder? Nehme ich so wahr. Die Bibel, Gottes Wort, sieht es anders. Glaube ist danach etwas sehr Öffentliches. Herr Jesus hat uns gerettet, er hat uns neues Leben gegeben, damit wir ihn bezeugen. Amen. Ja, Jesus hat uns gerettet und neues Leben gegeben, damit wir ihn bezeugen. Wir sind nicht mehr Teil dieser Welt und wer zu Jesus gehört, ist Bote Gottes in dieser Welt, ja, der so wie Jesus selbst ruft und wirbt und bittet, sich Gott zu öffnen. Das ist ja der Sinn unseres Lebens. Ihr werdet meine Zeugen sein, sagt Jesus in seinen Abschiedsworten, ja, Johannes 15, zu seinen Jüngern. Und das ist ein Auftrag, es ist aber auch eine große Ehre. Ja, wenn Jesus uns zu seinen Zeugen macht, zu seinen Boten, ist es auch eine Ehre. Gottes Sohn ehrt uns, er gibt uns Bedeutung, wenn er uns in seinen Dienst beruft. Ich hoffe, das kann man so sehen. Ja, und das sollte uns doch wichtiger sein als Ehre von Menschen oder deren Anerkennung. Und wer diese Prioritäten da nicht setzt, der erweist sich vor Gott als unbrauchbar. Vor diesem Hintergrund sagt Jesus im Lukas 12, kann man das nachlesen, ab Vers 8, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem wird sich auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes bekennen. Wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem wird auch der Menschensohn vor den Engeln Gottes nicht stehen. Und es ist keine Drohung, sondern es ist einfach ein Fakt, eine Folge davon, ja, ob mir das wichtig ist, für Jesus da zu sein oder auch nicht. Wer hier andere Dinge für wichtiger hält als Jesus, warum sollte der in Ewigkeit bei ihm sein, wo Jesus alles in allem ist? Wir wollen also Jesus bekennen, der Welt die Botschaft der Rettung bringen. Ich hoffe, wir sind uns da ein bisschen einig. Ja, das ist ja unser Wille, wir wollen das, das ist der Sinn unseres Lebens. Die Frage ist, wie soll das geschehen? Ja, sollten wir jetzt jeden zutexten, der nicht bei drei auf Bäumen ist? Ja, reden ist gut, aber wenn ich mal so die Gesamtheit der biblischen Aussagen dazu zusammenfassen durfte, erschließt sich mir da eine andere Strategie. Eigentlich sagt uns die Bibel, lebe deinen Glauben und in deinem Glauben so, dass andere danach fragen. Ja, Petrus sagt einmal in seinem Brief, ja, gebt aber jedem zur Zeit und zur Unzeit Rechenschaft über euren Glauben. Und Rechenschaft ist ja etwas, was herausgefordert wird. Nicht wir quatschen andere zu unbedingt, sondern wir leben so, dass Gott und Christus durch unser Leben deutlich wird und andere danach fragen. Und dann haben wir auch was zu sagen, oder? Ja, die Propheten im Alten Testament und die Apostel im Neuen Testament kennen dieses Problem schon, das eine glauben, das andere tun. Wer hier was mitschreibt, lest gern mal Jesaja 1 ab Vers 11 oder auch Jakobus 2 ab Vers 14, da sagen sie was dazu. Unser Leben soll also von unserem Glauben geprägt sein und stellvertretend mal einige Worte aus dem 1. Thessalonicher Brief. Und um eins möchten wir euch noch bitten, liebe Brüder und Schwestern, ne? Wir haben euch bereits gelehrt, wie ihr leben sollt, damit Gott Freude an euch hat. Wir wissen auch, dass ihr euch danach richtet. Doch nun bitten wir euch eindringlich im Namen unseres Herrn Jesus, gebt euch mit dem Erreichten nicht zufrieden, sondern macht noch mehr Fortschritte. Ihr kennt ja die Anweisungen, die wir euch in seinem Auftrag gegeben haben. Ja, es gibt noch andere Stellen, die uns in dieser Hinsicht ermutigen und auch ermahnen. Der Sinn dahinter ist, wir sollen so leben, dass andere Menschen uns fragen, was bei uns anders ist, aus welcher Hoffnung wir leben. Ja, und dann können wir Antwort geben. Und das ist auch ein Thema gerade für Weihnachten, finde ich jedenfalls. Ja, was vermitteln wir zu dieser Gelegenheit bei der Weihnachtsfeier im Betrieb, ja, die dann auch manchmal ein bisschen in Alkohol ausartet und so. Ich habe das ja auch alles mitgemacht. Machen müssen. Also nicht den Alkohol, die Feier. Ja. Wie schon gesagt, Möglichkeiten, was zu Weihnachten gefeiert wird, gibt es ja ganz viele. Ja, aber durch den Glauben haben wir das Privileg, dem Ursprung dieses Festes auch nahe zu kommen. Wir dürfen wissen, Weihnachten ist das Fest, an dem Gott sein Versprechen erfüllt hat, selbst zu uns Menschen zu kommen, uns zu begegnen und alle Not zu wenden. Wir wissen das. Die Menschen um uns herum wissen das ja nicht. Die müssen das von uns hören. Und ich lese uns einmal dieses Versprechen, was Gott durch den Propheten Zacharja gab. Ja, im Kapitel 2 steht das ab Vers 14. Juble und freue dich, Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Und an jenem Tag werden viele Nationen sich dem Herrn anschließen. So werden sie mein Volk sein und ich werde in deiner Mitte wohnen. Und du wirst erkennen, dass der Herr, der Herrscher, mich zu dir gesandt hat. Ja, Zacharja, Kapitel 2. Zur Erklärung mit Tochter Zion, manche übersetzen auch Einwohner von Jerusalem, da ist das Volk Gottes gemeint. Ja, was will Gott uns damit sagen durch seinen Propheten? Mal kurz den Zusammenhang. Zacharja hat zu dem Volk Israel gesprochen, das nach dem Exil wieder zurückgekommen war. Ja, in das Volk, nach Jerusalem erstmal nur. Es war eine kleine Truppe. Und Gott spricht also dieses Versprechen, was wir hier vor uns haben, dass er kommen wird in Umstände hinein, die den Menschen damals wirklich die schwierig waren. Ja, und die Menschen zweifeln ließen, ob sie das unbeschadet überstehen würden. Und da hat sich auch mancher an Gott gezweifelt. Es herrschte Feindschaft ringsum, man kann das nachlesen, auch bei Zacharja, beim Buch Nehemia und Buch Esra und so. Ja, fremde Mächte wollten das gar nicht, dass die da wieder den Tempel auch aufbauen, all diese Dinge. Ne? Und Jerusalem lag in Trümmern, es gab keine Stadtmauer, war völlig schutzlos und so. Und die Frage war, wie lange würden wir noch standhalten? Ja, und da gab es eigentlich menschlich gesehen keine Hoffnung mehr. Und nun gibt es in so einer Situation immer drei Optionen, wie Menschen damit umgehen können. Ja, das eine ist, wir können daran verzweifeln, wir können kapitulieren, jammern, alle möglichen anderen beschuldigen, dass es nun so ist, wie es ist. Das wäre das eine. Das zweite wäre, die Situation einfach ignorieren, einfach nach Schema F weitermachen. Oder das dritte ist, nach Rettung suchen und auf Hoffnung setzen. Ja, und diese drei Verhaltensweisen können wir vielleicht auch um uns herum erkennen, ja, wo ebenfalls Verunsicherung und Angst herrschen. Juble und freue dich, ruft Gott durch seinen Boten den Menschen damals zu, in so eine Situation hinein. Und es ist doch eine Zumutung eigentlich. Ist das überhaupt realistisch? Ja, juble und freue dich in solche Umstände. Ja, für die, die erkennen, dass sie sich nicht allein aus dieser Zwangslage herauskommen, die auf Hilfe von Gott setzen, für die gilt das. Solange der Mensch sich am eigenen Zopf aus den Umständen ziehen will, ihr kennt ja das Märchen von Münchhausen, ne, der sich aus dem eigenen Zopf am Sumpf gezogen hat, da wird das immer in Frustration und Scheitern enden. Das klappt nicht, sich selber aus Not herausziehen. Ja gut, wer erkennt, dass wirklich Hilfe von Gott kommt. Und das ist eigentlich das Überwältigende an Weihnachten. Gott macht sein Versprechen wahr. Er hat es ja versprochen, ich komme. Ich komme in eure Not hinein, in eure Ängste hinein, in eure Furcht hinein und er macht es wahr. Er kommt in seinem Sohn Jesus zu den Menschen, um ihre aussichtslose Lage zu wenden. Und dieses Angebot gilt ja bis heute. Ja, für jeden, der sich darauf einlässt. Der Glaube an Jesus, das Vertrauen auf dass Jesus Gott selbst zu uns kommt, wird in unserem Leben diese Basis des Jubelns und der Freude geben können. Es gibt ganz viel zu meckern, oder? Wenn man so ins Gespräch kommt mit Leuten, es gibt immer viel zu meckern. Was machen wir da? Jubeln und freuen, weil wir Hoffnung haben? Ja, die Umstände sind heute ebenfalls schwierig. Ja, auch wir müssen mit unserer heutigen Gesellschaft, ihren Prägungen leben. Wir sehen Probleme in unserer Umwelt auf uns zukommen. Ja, wir sehen die Konflikte in der Welt, ja, drohende oder bestehende Diktaturen, Expansionswillen, Terrorgefahr und so weiter. Und so weiter. Man braucht bloß mal die Nachrichten schauen, ne? Da könnte man schon verzweifeln. Aber wir, die wir wissen, dass Jesus kommt, unsere Not, brauchen davor nicht paralysiert, wie die Kaninchen vor der Schlange sitzen. Sondern wir dürfen in allen diesen und trotz aller dieser Sorgen jubeln und uns freuen. Amen. Wir dürfen jubeln und uns freuen. Denn unser Retter ist der Herr des Himmels und der Erde, mächtig genug, uns eine Zukunft und Leben zu geben. Jubel und freue dich, ne? Und wenn wir vom Glauben, der unser Leben prägt, reden, beziehungsweise wenn unser Glaube unser Leben prägen soll, dann ist das sicher der Punkt, wo das zuerst deutlich wird. Stimme ich in das Jammern unserer Umwelt ein über die Umstände, die eben so sind, oder lebe ich aus der Freude zu wissen, dass ich einen Retter habe, der meine Hoffnung ist? Das wird nämlich auffallen. Ja, das ist das Licht auf dem Berg, ja, so wie statt auf dem Berg, das Licht im Dunkeln, so wie Jesus das sagt. Ja, Menschen sehen das Licht der Hoffnung in uns. Und das wird dann Menschen zum Fragen bringen, was hier bei uns anders ist. nicht einstimmend jammern, sondern jubeln und freuen. Und das ist dann die Chance für die Menschen, durch uns Jesus zu begegnen. Und sonst kannst du auch haben. Du kannst auch ins Jubeln und Freuen kommen, weil Jesus dir Hoffnung gibt. Und da müssen wir von uns aus gar nicht so viel reden, sondern unser Leben wird zu ihnen sprechen und Hoffnung weitergeben können. Das hoffe ich jedenfalls. Wichtig ist, denke ich, dass diese Freude über Gottes Zusage, ja, im Fall der Menschen bei Sacharja damals, zu der Zeit, als auch bei uns, seine Erfüllung, also Konsequenzen für unser Leben hat. Ja, die Freude, das Jubeln darf Konsequenzen für unser Leben haben. Sacharja hat ja diese Zusage, die wir gelesen haben, ja, freue und juble, weil ich komme, hat sie damals nicht ausgesprochen, weil Gott dachte, die bräuchten mal kurz eine Ermunterung, so, ne, mal so zwischendurch und danach geht es weiter wie vorher. Sondern es soll sich etwas verändern. Es soll sich etwas verändern. Die Freude über Gottes Handeln im eigenen Leben soll in ein Vertrauen auf ihn führen. Ja, nicht mehr ängstlich auf die Umstände zu schauen und alle Entscheidungen im Leben von dieser Angst abhängig zu machen, sondern mit Gottes Kraft im eigenen Leben rechnen und danach handeln. Die Umstände waren damals so, diese jüdische Gruppe war zurückgekommen aus Babylonien nach Jerusalem und wollte da den Tempel wieder aufbauen, haben voller Freude angefangen, bis zum Fundament haben sie es geschafft. Und dann kam so viel Widerstand von außen. Ja, die haben da an den Schar dann geschrieben und was weiß ich. Da haben die dann gesagt, oh, ja, das haben sie Angst gekriegt und haben aufgehört mit dem Tempelbau. Und da hat Sacharja und auch sein Kollege Haggai, die haben dann in die Situation hineingesprochen und haben gesagt, ihr sollt euch doch nicht von den Umständen bestimmen lassen. Schaut auf Gott, vertraut auf ihn, Gott ist mit euch, er kommt zu euch. Und dieses Wort des Sacharja, dieses ne, juble und freue dich, Gott ist mit dir, hat dazu geführt, dass sie gesagt haben, die Umstände sind, wie sie sind, aber wir wollen unserem Herrn dienen und haben den Tempel dann nach 18 Jahren, es hat 18 Jahre gedauert, haben dann nach 18 Jahren wieder angefangen, den Tempel fertigzustellen. Die Umstände haben sich überhaupt nicht geändert gehabt. Ne? Diese Völker ringsum waren immer noch feindlich und die wollten die immer noch vernichten. Aber sie haben sich davon nicht mehr bestimmen lassen. Die haben gesagt, wir haben unseren Gott und wir tun das, was er uns aufträgt. Und das hat dann in ihrem Leben Ergebnisse gezeigt. Kann man im Buch Esra übrigens gut nachlesen. Ja, zum Glauben, der also Leben prägt, gehört das für meine Begriffe dazu, dass nicht nur Hoffnung uns zugesprochen wird, sondern dass wir diese Hoffnung dann auch leben, dass es unser Leben verändert. Wisst ihr, ich kann für wahr halten, was in der Bibel steht. Ich kann auch glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Aber wenn mein Leben das Vertrauen auf Gottes Zusagen dann nicht widerspiegelt, meine Entscheidung nicht prägt, ist das unglaubwürdig. Überzeugend wird mein Glaube nur sein, wenn das Vertrauen auf Gott in meinem Leben auch sichtbar wird. Ich habe mal einen Satz gehört, der hat mich beeindruckt. Du glaubst nur das aus dem Wort Gottes, was du davon tust. Kann man ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Du glaubst nur das aus dem Wort Gottes, was du auch tust. Das ist herausfordernd, aber es ist wahr. Das andere ist nur Gequatsche. Gott hat versprochen, zu seinem Volk zu kommen. Ja, zu Weihnachten hat er das wahr gemacht, also das, was wir als Weihnachten feiern. Jesus ist gekommen, ja, er ist Mensch geworden. Wir dürfen diese tiefe Freude erleben, dass er mir begegnet. Gott ist gekommen, juble und freue dich und mache dich auf, steht da übrigens dann noch in der Weihnachtsgeschichte. Ne? Diese Freude soll mich und wird mich befähigen können, für ihn zu leben, mit allen Konsequenzen. Denn unser Leben soll ja andere motivieren, sich Jesus ebenfalls anzuvertrauen. Ja, stellt euch mal eine Kerze vor, die andere Kerzen anzünden soll. Kann man sich vorstellen, oder? Wir haben mehrere Kerzen, zündest du eine Kerze an und damit zündest du die anderen an. Voraussetzung ist natürlich, dass die Kerze selbst eine Flamme hat, oder? Wenn die Kerze keine Flamme hat, kann sie keine anderen Kerzen anzünden. Wenn wir nicht im Vertrauen auf Christus leben, wenn wir diese Freude in uns nicht haben, diesen Jubel, dann werden wir andere nicht anstecken können. Amen. Auch heute soll wieder Gelegenheit sein. Ja, wir haben ja das Abendmahl heute, wir haben noch Zeit miteinander. Ja, wem das deutlich geworden ist, Mensch, bei mir kann diese Flamme auch mal wieder neu entzündet werden oder vielleicht erstmalig entzündet werden. Ja, dann sucht das Gespräch. Ja, sucht euch jemanden fürs Gebet mal, ne? Kommt nach vorn, macht fest, mein Leben soll meinen Glauben zeigen. Ja, mein Leben soll von meinem Glauben geprägt werden. Das ist biblischer Glaube. Amen.